Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. Ja, von der Bühne runter und direkt rein in den Podcast. Hier für euch der Classic Physik IFBB Pro Aldin Aljagic. Und Aldin, ich hoffe, ich habe deinen Namen gut und richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Freunde. Ja, die erste Hürde ist geschafft. Der Name ist richtig. Da haben sich in Portugal alle ein bisschen schwer gemacht mit, beziehungsweise jeder. Aber das hast du super gemacht.
Sehr, sehr schön. Richtig toll, wirklich. Und ich muss auch hier nochmal erwähnen, einfach nur gigantisch, dass ich dich jetzt gerade mal nach 4 Tagen nach dem Wettkampf, 3 Tagen nach dem Wettkampf, hier bei mir habe und die Leute von dir hören dürfen, was denn bei dir alles so los ist und wer du bist. Denn ich finde dieses Podcast-Thema, wir hatten es gerade kurz im Vorfeld, einfach so schön, weil man doch ein bisschen mehr in die Köpfe reingucken kann, hinter die Athletenkulisse, wer steckt denn da dahinter? Und da bin ich also schon mega, mega gespannt, Aldin, was wir heute sprechen. Vielleicht jetzt direkt gerade eben unmittelbar nach den Wettkämpfen bei dir. Bist gerade mal zurück, wahrscheinlich jetzt auf dem deutschen Boden, wenige Tage oder Stunden. Wie geht's dir?
Also mir geht's wirklich richtig gut. Dem Kopf geht's besser als dem Körper. Also von dem Geist her würde ich am liebsten so viele Dinge unternehmen, viel mehr arbeiten, mich länger an den Laptop setzen. Aber ab und zu kommt dann die Müdigkeit, die Trägheit. Aber ich habe mich nach einem Wettkampf noch nie so gut gefühlt tatsächlich. Also ich habe wirklich tatsächlich auch in der Prep eine Menge Vorarbeit leisten müssen dahingehend, ne? Also Selbstreflexion, Affirmation und so weiter und so fort und mich gedanklich schon auf dieses Spiel eingestellt und weiß jetzt einfach, dass ein bisschen Geduld mitspielen muss, bis man auch den Körper wieder und den Geist auf einer Wellenlänge hat und nicht eins voraus, um dann im Einklang mit sich nach vorne zu gehen, ne?
Es ist richtig schön, dass du das direkt hier zu wissen gibst, auch wie aktiv du an den Themen da gearbeitet hast, ne? Und dass der Geist, dass es im Endeffekt immer ein gesamtheitliches Konstrukt ist und irgendwie zusammenstimmen muss, ne? Oder dieser Einklang immer da sein muss. Und finde es voll spannend, wie du es jetzt beschreibst nach den Wettkämpfen, weil das ist ja auch immer total unterschiedlich, finde ich, von Saison zu Saison, aber auch von Athlet zu Athlet. Da wollen wir vielleicht später noch ein bisschen auch drauf eingehen. Aldin, da kamen auch Fragen dazu zum Thema so, ja, Mindset und diese aktive Arbeit, wie du das angehst. Vorweg vielleicht erstmal, weil es so präsent ist, jetzt auch zur Saison 2022. Wie sah denn die bisherige Saison aus?
Also gestartet habe ich die Vorbereitung vor knapp 15 Wochen und habe dann das Ziel gehabt, eigentlich mehrere Wettkämpfe am Stück anzutreten, habe dann mit Spanien und Portugal als erste Wettkämpfe geplant. Das sind auch die einzigen Wettkämpfe, die geblieben sind, aufgrund dessen, dass ich im Laufe der Vorbereitung gemerkt habe, dass mir die beiden Wettkämpfe als Erfahrungsgrundlage reichen werden und ich noch etwas Zeit brauche. Also diese Reflexion ist dann schon wichtig. Es gibt so einen schönen Spruch, du kannst zwar sehr, sehr schnell und sehr gut laufen, aber auch in die falsche Richtung. Und dementsprechend muss man nicht unbedingt eine Vorbereitung 2 Monate länger ziehen als notwendig, weil an diesem Zug hängt auch Gesundheit und hängt eben auch einfach der Zeitfaktor an sich, den man braucht, um vielleicht auch besser zu werden. Und dementsprechend hatte ich vor knapp 2 Wochen den ersten Wettkampf in Alicante, den wir quasi als Startschuss gewählt haben. Stefan Kienzl ist ja mein Vorbereiter und wir arbeiten auch erst seit einem halben Jahr zusammen. Dementsprechend war das quasi unsere erste Möglichkeit zu schauen, wie mein Körper reagiert. Der Wettkampf lief gut als Erfahrung, aber er lief nicht gut genug. Und direkt aus der Reflexion haben wir, glaube ich, eine 50% Verbesserung von der einen auf die andere Woche gehabt. Also Portugal lief doppelt so gut wie Alicante. Da sieht man mal, wie wichtig die Zusammenarbeit und die Erfahrung mit jemandem ist, auch für sich selbst. Und so konnten wir die Vorbereitung wirklich sehr positiv, mit sehr vielen positiven Learnings auch abschließen. Man weiß ja, so eine Platzierung, ja gut, es war jetzt im ersten Wettkampf ein Achter. einen zweiten Wettkampf mit einer deutlich besseren Form und Präsentation in Elfter, wo auch das Feedback von außen sehr positiv war. Aber man weiß ja, man geht auf den Wettkampf Erster oder gar nichts. Und dementsprechend habe ich für mich, man darf halt nicht vergessen als Athlet, die Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig und die Platzierung auch. Aber jeder kämpft, jeder leistet. Und es gibt jetzt in den nächsten 10 Jahren nur 10 Mr. Olympias. Und wie viele wollen es werden? Über Millionen. Dementsprechend muss man sich bewusst machen, dass nur einer immer Erster werden kann und dass die eigene Leistung trotzdem noch für sich selbst einen Wert haben muss.
Boah, das hast du ultra schön gerade verglichen, ja, mit dem Thema, mit dem Olympia und dass auch, ja, diese Platzierungen, wie man sich als Athlet da teilweise ausrichtet, auch von der Erwartung an sich selbst. Und das wissen wir alle in dem Sport. Wir haben alle immer an uns selber die größte Erwartungshaltung, machen uns gerne vielleicht mal den größten Druck selber und der kommt dann gar nicht von außen. Es ist so. Und ich, was du gerade sagtest, finde ich ganz wertvoll für viele auch da draußen. Denn wenn man auch die Bühnen gesehen hat, jetzt gerade in Portugal, wie gefüllt die dann auch waren und jetzt gefüllt eben mit derart starken Athletinnen und Athleten, auch jetzt gerade in deiner Klasse, ja, in der Klassikphysik, wie du sagst, so, die leisten alle ihre Arbeit, jeder reißt sich, sag ich jetzt einfach mal, wirklich den Arsch auf und möchte da ganz nach vorne und es gibt halt nun mal das nicht für jeden, ne? Also finde ich richtig schön. Wie bist du denn so mit deiner eigenen Performance gesamtheitlich jetzt zufrieden bei den 2 Wettkämpfen?
Beim ersten Wettkampf war ich eher so der Analytische wieder. Also mir ging es eher darum, Dinge korrekt zu machen und habe das wenig gelebt. Ich habe wenig gespürt, also wenig Leidenschaft erlebt. Und beim zweiten Wettkampf war das wirklich eine Sinneswandlung. Das Ding ist, viele Leute bewerten und kritisieren Athleten ja, auch in Deutschland. Und darunter falle ich auch gerne mal. Was aber die meisten vergessen ist, das ist mein 4. Profi-Wettkampf gewesen. Und gewertet werde ich trotzdem, als hätte ich schon 30 gemacht, was ich okay finde. Ich gebe das Menschen, wenn ein Mensch dir sagt, du siehst gut aus und du nimmst es an, dann bist du schon mal, hast du schon mal die Tür geöffnet für Meinungen. Wenn du die Tür zulassen willst, musst du auch die Guten versperren. Das ist ganz, ganz klar. Da musst du halt dein Social Media ausmachen. Dementsprechend habe ich reflektieren müssen und auch mit Stefan ordentlich Kritik geübt, sage ich mal, mit mir, ordentlich Feedback eingeholt und dann die Performance um Welten verbessert, habe mich extrem gut gefühlt und habe so eine gewisse Leidenschaft wieder zurückgewonnen beim zweiten Wettkampf. Es hat sich echt gut angefühlt.
Voll, voll schön, richtig cool. Und jetzt ist dann quasi Saison erstmal Ende und für dieses Jahr auch kein weiterer Profi-Wettkampf geplant.
Genau, richtig. Eigentlich wären möglich, es gibt 3 Wettkämpfe in den Staaten. Das ist aber ziemlich teuer. Also da muss man jetzt auch mal Butter bei die Fische, wenn du für einen Wettkampf, weiß nicht, knapp 3.000, 4.000 Euro zahlen musst und du weißt ganz genau, dass du dich auf dem europäischen Wettkampf auf dem 11. platziert hast oder auf dem 8. Da muss man Kosten-Nutzen abwägen und überlegen, okay, gut, wofür jetzt gerade? Aber tatsächlich bin ich einfach im Kopf auch bereit, meine Schwachstellen zu begleichen. Mir fehlt es einfach an Aufbau. Ich habe die Aufbauzeit nie wirklich genutzt und jetzt habe ich gesagt, nimmst du dir die Zeit, kümmerst dich um deine Gesundheit erstmal, um deinen Körper. Ganz, ganz wichtig, die nächsten 2 Monate. Und dann hast du immer noch so viel Zeit für den Aufbau und für Improvements.
Du bist ja auch allgemein, ich weiß jetzt gerade nicht genau wie alt, aber sehr, sehr jung, richtig?
Nein. Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt.
Okay, aber ich würde jetzt trotzdem noch sagen, jung, nur klar, ich weiß jetzt, was du jetzt gerade meintest, wie du es gesagt hast, ne, dass ja, es halt auch andere gibt, die dann noch viele Jahre zuvor eben schon auf diesen Bühnen stehen, aber dennoch im, gerade jetzt Klassik, Physik, aber auch bei den Männern im Bodybuilding, also da sind schon noch sehr, sehr viele Jahre möglich, ne? Richtig gut, also auch wie du es jetzt angehst mit dem Thema Gesundheit, dass du es hervorhebst und ja, also voll schön. Ich meine auch, was du gerade sagtest und was wir vorhin hatten, die Konkurrenz, gerade in der Klassik, Physik, die ist einfach abnormal stark. Also ich finde es so verrückt, weil wenn man jetzt dich alleine verfolgt, Aline, dann weiß man und sieht man das ganz klar, wie du dich auch in den letzten Jahren auch vielleicht nicht mit der bewussten langen Offseason oder so, aber auch entwickelt hast und Progress machst, ja, dann hat man halt neben dir genauso Leute wie auch aus deinem Team jetzt, den Fabian Mayer, dann den Urs natürlich, die einfach, ich weiß nicht, ich denke mir jedes Mal so, ihr Erscheinungsbild irgendwie von Saison zu Saison um Lichtjahre verändern. Ich finde es selber so phänomenal. Was geht dir da, was macht sowas mit dir?
Das meinst du der Bezug, wie die Konkurrenz sich entwickelt? Also ich sehe das so, im Bodybuilding vor allem ist es ja kein Sport, der direkt messbar vergleichbar ist. Das heißt, der Progress eines Athleten kann gut und schlecht sein. Also nur weil jemand jetzt zu viel Masse raufpackt, ist das ja noch lange kein begünstigter Faktor. Das entscheidet ja immer jemand, der irgendwo unten sitzt. Und in diesem Sinne bedeutet das ja, dass der eigentliche Erfolg bzw. die eigentliche Leistung immer nur der eigene Progress ist. Das bedeutet ja quasi, dass wenn ich immer wieder danach schaue, wer auf der Bühne ist, und wir wissen alle, dass wir in einer Welt leben, wo nichts sicher ist und ein Athlet einfach morgen krank sein kann und nicht startet. Und dann hast du dir die ganze Zeit Gedanken um diese eine Person gemacht, ne? Und es ist schon irgendwo früh erlernt und beigebracht worden, dass ein Sieg immer die Niederlage eines anderen Menschen mit sich bringt. Und ich finde, das ist eine Suggerierung, die man sich da einprägt, dass immer jemand schlechter sein muss, damit du gut bist. Und wenn du jetzt aber mal die Außenwelt abkapselst, was macht dich denn gut? Besser als dein altes Ich. Und wenn du so durch dieses Leben gehst und jedes Mal dein Progress forcierst, kannst du doch nur gewinnen. Und wie schon gesagt, jeder will an die Spitze, jeder will Erster werden, aber bei allem Respekt, in den nächsten 10 Jahren werden es maximal 10 Leute von über Hunderttausenden, die sich da einfach wirklich in der Diät aufreißen und Vollgas geben und sich trotzdem am Ende des Tages vergessen und vielleicht auch in ein Loch fallen oder einfach nicht mehr sehen, was sie selber in der Lage sind zu schaffen. Weil wochenlang zu leiden für etwas ist immer noch zu wertschätzen. Und wenn man die Wertschätzung über sich selbst verliert, dann muss man sich überlegen, wofür macht man das wirklich.
Ja, boah, krass. Richtig geil, ey. Allein jetzt schon so, ja, richtig gute Messages finde ich dabei für sehr viele, die diesen Sport eben auch leidenschaftlich angehen. Echt stark, Aline, wenn ich jetzt dich so, und wenn man jetzt alle Facetten vom Bodybuilding betrachtet, ne, und sagt, keine Ahnung, Training, Diät, Wettkampf, Cardio, alles, was so dazugehört, was macht dir jetzt so am meisten Spaß?
Der Aspekt, mit dem ich begonnen habe, war tatsächlich das individuelle, eigenständige Training. Dieses, du bist auf niemanden angewiesen, keiner muss da sein, du musst mit niemandem eine Uhrzeit ausmachen. Ich habe früher Fußball gespielt und damals zur Abi-Phase hat irgendwie die halbe Mannschaft gefehlt. Als wenn da keine 90 Minuten Training drin wären. Und da waren 7 Leute beim Training und dann habe ich aufgehört mit Fußball, weil ich mir dachte, ich brauche einen Sport, wo ich meine Zeit verbringen kann, ohne das Training abzubrechen. Und irgendwann kam dann das Training an sich und der Erfolg kam quasi als Nebenwirkung. Ich war immer beim Sport und die Muskeln sind gewachsen. Und nach 2,5 Jahren meinten alle, ey, geh doch mal auf die Bühne. Und ich habe gesagt, nein. Also dementsprechend, wenn man den Startschuss einfach mal begleitet, dann war es das Training. Mir geht es immer darum, beschäftigt zu sein. Ich habe Hummeln im Hintern. Ich muss irgendwas tun. Ob es jetzt Bodybuilding ist, es hätte irgendwas anderes sein können. Irgendwas muss es sein.
So cool, weil das gerade eine schöne Überleitung ist, weil ich dich auch gerne fragen wollte und will, dass wir da ein bisschen drauf blicken noch aufs Thema Beginne Bodybuilding. Und ja, also wenn wir da einige Jahre zurückgehen nach dem Fußball, wie genau bist du dann vom Fußball, also bist du dann quasi parallel schon im Studio gewesen oder dann wirklich dich da angemeldet und dann ab dem Zeitpunkt total forciert für dich trainiert? Wie war das?
Ich wollte schon immer, weil mein Umfeld, die waren ziemlich stark und ziemlich muskulös und ich bin immer der Jüngste gewesen, weil ich hatte immer, meine Eltern waren immer so skeptisch, die hatten immer Angst um mich, weil ich so der kleine Bursche war. Ich war tatsächlich untergewichtig, ja, und musste immer mit meinem Bruder überall hingehen. Dementsprechend waren die Freunde meines Bruders, der 2 Jahre älter ist als ich, halt auch meine Freunde und ich musste mich immer mit Älteren und Größeren messen, was zu meinem Vorteil halt auch dementsprechend war, aber ich durfte mich halt nie im Fitnessstudio anmelden. Und dann irgendwann, wo ich dann 17,5 war, Da gab es dann bei McFit, da konnte man sich anmelden und dann habe ich das halt auch genutzt gehabt und habe dann leider nicht parallel trainieren können, sondern musste darauf warten. Und das Bodybuilding an sich, also dieses Bühnending, sage ich mal, weil Bodybuilding hat für mich sozusagen Tag 1 ist Bodybuilding, aber das Bühnending an sich hat sich eingeschlichen. Das hat sich gar nicht so etabliert. Das ist eher so ein Ding gewesen, das mir Spaß gemacht hat und ich habe das nie so analytisch betrachtet wie andere Leute. Ich habe immer darin den Spaß gesehen und auch die Bühne gesehen und auch das Fertigmachen gesehen und auch die, ich weiß nicht, ich habe die zum Beispiel die ersten zwei, drei Preps habe ich gar nicht gespürt und war trotzdem hart wie Sau, ne? Also das ist schon was Authentisches gewesen, sagen wir es mal so.
Übelst spannend auch, wie du das sagst, ne? Was sind so die Antreiber dann auch von jemandem, das zu machen und dass du das mit so einer ganz natürlichen Authentizität dann auch angetreten bist, weil es dir einfach sowas von Spaß gemacht hat. Also ich sag mal, oder da würde ich jetzt einfach auch das so bewerten, dass es die Erfolgsfaktoren überhaupt sind, weil ich feststelle, dass dann manche Leute, die vielleicht eben, ach ja, das vielleicht machen aus dem Antrieb raus, damit sie im Außen entweder Anerkennung bekommen oder auch erstmal nur diese körperliche Transformation als Antrieb haben. Das könnte halt schon irgendwann gefährlich werden, ne? Und also das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut bei dir. War das dann auch so, Aldin, dass du direkt damals dich dann selber vorbereitet hast oder hattest du dann jemand, der schon dich ein bisschen auch an die Hand genommen hat?
Ich hatte seit Beginn an immer einen Coach, also seit Beginn der Bühne. Damals war es quasi jemand aus dem engeren Umfeld, der hat auch beim ersten Sponsor dann gearbeitet, quasi mitgearbeitet, zusammengearbeitet und dann je nach Wettkampf zu Wettkampf. Ich hatte, glaube ich, insgesamt vier Coaches oder fünf Coaches und die waren alle zu der Zeit sehr bekannt und sehr renommiert in ihren Bereichen. Und teilweise auch Europa und weltweit bekannt. Also ich konnte immer von den richtigen und wichtigen Leuten lernen. Und das, was sehr interessant ist, man sagt ja immer, man findet immer irgendwo seinesgleichen, ne? Bei jedem war das Thema Gesundheit extrem wichtig. Dementsprechend habe ich dahingehend immer so den Faktor für mich gefunden, gibt diesen Einspruch, ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das kann man jetzt in 100 Richtungen interpretieren. Aber für mich bedeutet es einfach nur, es ist dein Grashalm. Du entscheidest. Und was die Außenwelt beurteilt, wie schnell du bist, ist irrelevant. Weil am Ende des Tages schaut keiner in deinen Körper, in deine Seele, in deinen Geist. Keiner weiß, wieso du etwas machst. Die Menschen mögen beurteilen, was sie wollen. Sie werden eh nur das sehen, was sie sehen wollen. Oder das Standbild oder das YouTube-Video analysieren, was sie analysieren wollen. Dabei bleibt es dann auch, aber sie werden dich nicht verstehen, ehe sie nicht fragen. Und bei so vielen Athleten kann man das auch nicht erwarten, weil dazu bräuchte man eine sehr reflektierte Community.
Definitiv, oh, du hast es echt gesagt, ja, es ist, deshalb liebe ich so dieses Podcasten auch, um da eben auch mal ein bisschen tiefer reinzublicken. Jetzt gerade auch bei dir zum Beispiel, ne, finde ich so, so schön. Wenn du damals, also der erste Wettkampf, ja, Aldin, war das dann aber nicht Klassikphysik, oder?
Das war die GNBF damals. Da war ich auf 1,81 Meter, 70 Kilogramm schwer.
Mhm.
Da habe ich quasi bei der GNBF meinen ersten Wettkampf gemacht, bin Vize-deutscher Meister meiner Klasse geworden, 2014. Und 2016 bin ich deutscher Meister geworden in meiner Klasse. Und im Gesamtsieg weiß ich gar nicht mehr. Das war mir auch egal. Ich dachte mir nur deutscher Meister. Juckt mich nicht mehr. Und gäbe es die Classic Physik nicht, würde ich auch nicht diese Art von Bodybuilding weiterhin so betreiben. Da würde ich, glaube ich, eher meine Richtung Lifestyle für mich finden. Ich denke, also das sage ich jedem. Du musst kein Bodybuilder sein, um Bodybuilder zu sein. Du kannst gut aussehen und dich gut fühlen und dein Geld mit Dingen verdienen, die dir Spaß machen und dein Leben genießen. Du musst nicht machen, was ich mache, nur weil es auf Instagram gut aussieht. Weil jeder muss ja mit den Dingen arbeiten können, die er sich selber aufbaut und pflanzt, ne? Und dementsprechend hätte es mich, glaube ich, auf einen anderen Weg geführt. Aber als die Classic Physik rauskam, habe ich gesagt, ey, die Klasse gefällt mir, die steht mir, die mache ich so lange, wie ich Bock drauf habe. Da habe ich irgendwann mal aus Spaß gesagt, ich werde Mr. Olympia. Und Leute hatten sich so provoziert gefühlt, dass ich das durchgezogen habe. Und jetzt stehe ich hier und Leute fühlen sich immer noch getriggert.
Wie cool, hey. Ja, war Wahnsinn. Vor allem 2014, das sind ja jetzt schon echt einige Jahre, richtig gut. Und dann lief das ja auch schon sehr gut an, also in der GmbF definitiv, ne, dass du direkt da ein paar Titel auch geholt hast und ich sag mal, für dich halt auch gesehen hast, hey, du bringst für den Sport nicht nur die Geschenke mit rein, da sehr natürlich, authentisch dem nachzugehen, was dir Spaß macht, sondern halt auch natürlich körperlich ein großes Talent, so sich da ja in dem Sport dann auch weiterzuentwickeln. Ne? Wann war es soweit? Wann bist du Profi geworden?
2019, und zwar ganz genau vor 3 Jahren in Portugal, also da, wo der Wettkampf jetzt war, da bin ich diese runde Bühne hochgefahren. Das
Ja.
allererste Mal, da war die zum allerersten Mal tatsächlich die runde Bühne, die da so hochfährt aus dem Boden heraus. Und dort bin ich Profi geworden. Es war ein richtig schöner Wettkampf, hat richtig Spaß gemacht und ich habe Lissabon einfach immer als richtig schönen Ort in Erinnerung.
Ja, richtig cool. Ja, kann ich voll gut verstehen. Also ich stand ja letztes Jahr eben einmal dort oben und es ist einfach was ziemlich Besonderes und cool. Dann sind wir im gleichen Jahr Profi geworden tatsächlich und mega, mega schön. Wenn du an dieses Moment, an diesen Moment denkst, 3 Jahre zurück, was war das für dich so für einen Moment, wo du Profi geworden bist?
Das mag jetzt irgendwie ein bisschen komisch vielleicht klingen, aber ich halte mich eher in so Momenten auf und nicht an Titeln oder so. Ich habe zum Beispiel, ich behalte Medaillen und sowas alles nicht. Also ich sammle so etwas nicht. Ich weiß ganz genau, wenn wir ehrlich sind und jemand Dinge hat, die im Keller landen, so sind sie einfach nur da. Aber sie sind trotzdem präsent. Aber man traut sich nicht, sie aus seiner Umgebung zu schmeißen, weil man sie ja irgendwann brauchen könnte. Und für mich bedeutet der Profititel ebenfalls gar nichts. Ich fühle mich jetzt nicht profimäßig oder krasser oder cooler oder eine Platzierung oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich glaube, diese Dinge haben nur in der einen Sekunde ihren Wert. Und wenn du diesen Wert in der Sekunde nicht erkennst, wirst du ihn nie erkennen. Oder es ist zu spät. Und ich versuche einfach wirklich den Moment, so weit es geht, zu ziehen und jede Art von Emotion mitzunehmen. Und das bedeutet mir dann was. Also als ich auf der Bühne stand und meine Medaille entgegenbekommen habe, der Moment war schön. Alles danach kam nicht mehr ran.
Krass. Ja, ich finde es total schön. Da habe ich gerade heute echt mit dir jemanden gegenüber, wo ich das sehr gut nachvollziehen kann tatsächlich, weil ich selber auch immer bei jedem Wettkampf und so für mich ist es so, sind es Momente, an denen ich dann auch richtig zehre. Also ich die ganzen Wochen danach dann und so und ich verarbeite das dann, also alles einfach nur, weil ich freue mich da so drüber und gehe dann eben rein in diese Momente und finde es so schön und nehme da total viel Energie und Kraft auch raus wieder. Und da bin ich genauso wie du jetzt, was du gerade sagtest, mit diesem Profi-Thema als auch mit den Medaillen. Ist echt cool. Denn also zum Beispiel einfach nur, ja, die Leute, die öfters den Podcast hören, wissen das, ich hätte auch nie, für mich war nie nur das Ziel, ich will Profi werden, sondern ich will diesen Sport machen, weil ich das liebe, was ich da tue, dieses Bodybuilding-Dasein und dann ist das passiert und das hat mich so ein bisschen ja, überrascht, weil ich damit halt nicht gerechnet hatte. Ne? Und deswegen kann ich das, was du gerade auch sprichst, doch sehr, sehr gut nachvollziehen tatsächlich. Ich finde es auch richtig schön. Was ist denn so dein größter Moment in der bisherigen Bodybuilding- Laufzeit?
Ich würde sagen, in der gesamten Laufzeit würde ich wirklich tatsächlich sagen, dass rumkommen, dass Menschen kennenlernen. Also ich hatte wirklich das Glück, und ich rede nicht mal von besonderen Leuten, von diesen Stars oder sowas. Ich denke, es gibt so, ich sehe Beziehungen als horizontal. Heißt entweder wir sitzen nebeneinander, aber keiner sitzt über mir oder du setzt dich auch nicht unter mich. Also dementsprechend begegnen wir uns alle gleich. Aber so damals die Fibos, die allererste Fibo, wenn du so die erste kleine Schlange vor dir stehen hast und du verstehst es nicht und die Menschen kommen zu dir und sie sagen Dinge, die du erwähnt hast, weil sie sich eingeprägt haben. Oder heute noch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, ich bin von Berlin nach Baden-Württemberg gezogen und ziehe auch bald wieder zurück nach Berlin, also in den nächsten 7 Wochen oder sowas. Und ich laufe hier in Ludwigsburg rum, ja, in Baden-Württemberg, und da kommen Leute auf mich zu und sprechen mich auf Dinge an, die ich mal gesagt habe vor 3 Jahren. Und dann denkst du dir, heftig. Also es ist gar nicht das Bodybuilding an sich, weil Bodybuilding ist halt, für mich ist Trainieren und Essen Normalität. Also ich würde es, wie gesagt, ich würde es auch ohne den Sport machen. So, das ist einfach ein, ich brauche Sport, ich habe Hummel im Hintern und ich essen muss ich so oder so. Aber das Drumherum ist cool, das Menschen kennenlernen, das Athleten kennenlernen und hinter die Fassade gucken und ich bin eher beeindruckt von dem Ganzen dahinter.
Ja, richtig schön. Also da gibt es dann ganz zahlreiche Momente auf jeden Fall jetzt schon. Find ich toll. Was ist denn so für dich das langfristige Ziel als Profi-Bodybuilder? Oder ich sage jetzt auch mal bewusst als Bodybuilder.
Ich denke, das Leben steckt wirklich voller Überraschungen. Und es kann sein, dass diese Saison meine letzte ist, nächste Saison meine letzte ist oder die darauffolgende. Deswegen, ich kann und möchte das nicht planen. Das Streben nach diesem Erfolg ist nicht mein Erfolg, sondern es ist ein Antrieb, es ist eine Motivation und eine Zielsetzung. Es macht mir Spaß. Und sobald es diesen Funken verliert, hört es auch auf. Beziehungsweise sollte irgendwas Gesundheitliches je 1% verändern, dann habe ich ebenfalls meine Conclusion gezogen. Ich bin bereit, das, was ich aufgebaut habe, wieder abzugeben und was Neues zu suchen.
Ja, richtig schön, hey, mega. Cool, wir hatten vorhin schon das Thema Coach und da hast du auch schon berichtet, dass du 4 Coaches an deiner Seite hattest. Was sind denn jetzt da deine bisherigen Erfahrungen mit professionellen Coaches?
Alle kochen mit Wasser. Alle kochen mit Wasser. Du kannst zu dem einen Coach gehen oder zu dem anderen. Ich hatte jetzt zum Beispiel meine letzten beiden waren, beziehungsweise mein aktueller ist der Stefan Kienzel und davor hatte ich Manuel Bauer, der ja ebenfalls in Deutschland sehr, sehr bekannt ist. Und beide sind auf ihrem Level extrem gut. Die Pläne sind sich so ähnlich, das kann man kaum glauben. Aber natürlich ist da auch der Faktor, wie viel Zeit hat jemand, wie kommst du mit dem klar? Und manchmal, wenn du so die Leute in deinem Umfeld hast und die im Umfeld hältst, hast du wie so eine Art Riesenbuffet. Und das, was du gerade brauchst, danach kannst du zum Beispiel fragen. Weil Manu ist beispielsweise extrem, der hat so ein Wissen, was Verdauung angeht, Gesundheit angeht. Der hat mir Tipps gegeben, meiner Vorbereitung damals. Es ist unglaublich gewesen, wo ich auch gesagt habe, ich glaube, die darf ich nicht mehr erzählen. Und das ist echt cool, weil du kommst halt wirklich rum und hast halt so ein paar Hacks, die du anwenden kannst, wenn es mal so ist oder mal oder du dich mal kränklich fühlst. Und Fakt ist trotzdem, es gibt im Supermarkt nicht die Geheimwaffe Nummer 1 oder irgendwas, was, sag ich mal, ein Trainingssystem, was dein Leben verändert, ne? Aber manchmal kann ein Trainer trotzdem bei dir den Drive auslösen, im Training vielleicht 15%, wirklich 15% mehr rauszuholen durch eine Strategie, die sonst keiner probiert hat. Dann ist es aber Leistung.
Ja, voll gut. Was waren denn so die Gründe für den Coachwechsel jetzt von dem Manuel Bauer zu dem Stefan Kienzel?
Tatsächlich habe ich mich mit Manu besprochen. Dadurch, dass Manu halt auch selbstständig ist und sein eigenes Fitnessstudio hat und auch nicht so auf die Wettkämpfe mitkommen kann wie Stefan, kam das auch von Manu. Also wir haben uns beide da zusammengesetzt und gesagt, hey, guck mal, wir sind ja alle im selben Team. Und Manu hat sich angeboten, hat sozusagen mich immer noch zu betreuen, mir zu helfen, wann immer ich es brauche. Aber er ebenfalls denkt, ich sollte es mit Stefan mal probieren. Und er meinte, wenn du mal zum Training vorbeikommst, er würde sich freuen, wenn ich mal Hilfe brauche, er ist immer da. Also das ist eher eine Freundschaft und eher eine Respektebene, die wir uns geschaffen haben. Und ich denke, das kriegt nicht jeder hin. Ich denke, das ist von Mensch zu Mensch. Man versteht sich einfach auch untereinander extrem gut. Und dann habe ich das mit Stefan zusammengestartet. Und Stefan und ich haben uns im Vorfeld schon gut verstanden. Und das läuft rund. Also das wirklich, das ist auf einer sehr, sehr entspannten, vertrauensvollen, ehrlichen Ebene. Und das ist mir wichtig. Ich brauche, also, das ist das A und O.
Ja, finde ich richtig schön. Also ich bin ja selber auch schon jetzt seit fast 2 Jahren beim Stefan und kann das bestätigen, ja, dass
Sehr
dieses
gut.
Geborgene und Vertraute und so, dass es einfach auch super wichtig ist und ja, dann einfach auch wahnsinnig erfolgreich ist die Zusammenarbeit, ne? Auch zwischen dem Coach und dem Athleten. Du hast es eigentlich gerade schon ein bisschen so beschrieben, wo mich würde auch interessieren, weil ich den Manuel Bauer jetzt auch, ich kenne ihn nicht als Coach direkt, aber meinen zuvorigen Coach, der ist mit dem Manuel Bauer sehr, sehr gut, und darüber kenne ich viel. Ich war auf ein paar Seminaren von ihm und so weiter. Und er schätzt den auch so als ja, Athleten und Vorbereiter sehr. Wo siehst denn du die Unterschiede bei solchen zwei Top-Coaches, die ja wirklich beide ja durch und durch Bodybuilding leben, Wissen ohne Ende haben und da in der Szene einfach schon lange sehr erfolgreiche Arbeit auch machen?
Es ist schwierig. Ich glaube, jeder Coach hat es etwas schwierig, wenn er seinen Athleten nicht zu Gesicht bekommt. Und ich denke, da sehe ich tatsächlich, also das muss man vom Athleten erwarten. Ja, das ist etwas, was ich auch vorhabe, in Zukunft Steffe häufiger zu besuchen, wenn es die Zeit erlaubt, um ihm und mir die Möglichkeit zu geben, auch mal ein Live-Bild zu haben, auch mal das Training zu sehen und so. Ich habe Manu hat zum Beispiel wir hatten, glaube ich, weiß nicht, 6, 7, 8 Trainings gemeinsam und da habe ich richtig viel mitnehmen können, richtig viel. Und das Ding ist einfach, wenn du deinen Coach nicht siehst, wenn du dich nicht beurteilen lassen kannst, richtig und qualitativ, dann weißt du ja auch nicht, was genau kannst du erwarten. Es ist genauso wie du hast einen Autoschaden und telefonierst mit der Werkstatt, der wird dir nicht helfen können, wie jemand, der dein Auto sieht.
Ja.
Und dementsprechend gibt es ein paar Dinge, die nicht vom Coach zu erwarten sind, sondern auch vom Athleten, die man auch verbessern kann, um die Vorbereitung zu verbessern. Ich denke, deswegen auch mit Manu, die Vorbereitung jetzt für Prag und Polen, die wir hatten, da war die Form nicht ganz so on point. Die Bilder aber waren vergleichsweise zu den aktuellen Formbildern mit Stefan trotzdem extrem gut. Also man kann Manu nicht vorwerfen, dass er nicht gesehen hat, dass ich in Form sein würde oder nicht. Aber hätte man das vielleicht im Live beurteilt, wäre es nochmal was anderes gewesen. Also da muss man schon fair sein und auch den Coaches die Möglichkeit geben, den Athleten auch richtig kennenzulernen. Weil sonst sucht man halt irgendwo nur den Schuldigen.
Ja, absolut, voll. Richtig schön beschrieben auf jeden Fall. Aber toll, also stark auch. Und ich bin richtig gespannt, was ihr da die nächsten Jahre und wie es generell weitergeht sowieso. Ne? Wenn man jetzt so ein bisschen auf dein Leben auch neben dem Profi-Bodybuilding blicken, Aldin, wie sieht denn dein Leben so als Profi-Bodybuilder sonst noch aus?
Sonst so? Also natürlich, wie viele in diesem Bereich, biete ich auch nebenbei Coachings an. Bin, was das aber angeht, nicht der Coach schlechthin, sondern tatsächlich suche ich mir individuell Leute aus, die auch ein bisschen mehr brauchen als einfach nur ein Coaching, ja, die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen und ein bisschen Kommunikation und sowas, ne? Also jeder Topf sollte irgendwo seinen Deckel finden, sage ich mal. Auf der anderen Seite war ich ich bin jetzt fast 30, Anfang 20 war ich sehr, sehr stark in diesem Entrepreneurship unterwegs. Ich wollte immer irgendwas erschaffen und kreieren und irgendwas erstellen oder ähnliches und war da auch damals ziemlich hart dran. Habe schon relativ früh meine erste App entwerfen lassen oder mitentworfen. Das sollte dann damals auch richtig gut werden, aber alles, was ich je gestartet habe, hat irgendwo Komplikationen mit sich gebracht. Und Dinge sind nie wirklich entstanden, leider. Aber ich hatte immer den Drang dazu, irgendwas zu kreieren. Und eigentlich bin ich quasi immer auf der Suche nach was Neuem. Immer es gibt den Alchemisten von Paulo Coelho. So das allererste Buch, was ich je gelesen habe mit 20, so dazu sagen. Und da gibt es ein Zitat, das heißt, I'm an adventurer looking for treasure. Also quasi, ich bin ein Abenteurer, der seinen Schatz sucht. Und so würde ich mein Leben eigentlich beschreiben. Ich meine, wir, meine Partnerin und ich sind jetzt seit 9 Monaten in Baden-Württemberg und ziehen zurück nach Berlin. Ich meine, das macht ja auch nicht jeder so nebenbei. Aber im Grunde genommen befasse ich mich viel mit Menschen an sich und genau.
Richtig schön, hey. Also mich freut es, weil dieses Abenteuerlustige, diese gewisse Neugierde, Begeisterungsfähigkeit, das sind auch Themen, wo ich immer gerne sage, so, das sind Dinge bei Kindern, die viele irgendwann im Erwachsenenalter verlieren und ich mir immer wünsche, dass die Leute das beibehalten, weil das einfach Attribute sind, die uns als Menschen schon auch weiterentwickeln lassen und ich ganz, ganz arg schön finde. Und ich finde es auch toll, also ich wusste es zum Beispiel nicht, dass du da zum Beispiel schon mal so eine App entwickelt hast und hin und her und da auch immer wieder an Neuem interessiert bist. Ich kann das so gut nachvollziehen. Also ja,
das weiß kaum jemand. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt.
Ja, cool. Also finde ich toll, dass du dich hier zu wissen gibst. Vielleicht da direkt die Frage auch mal eingeschoben. Die kam nämlich auch von Zuschauern, was den Umzug angeht, was da die Gründe sind, dass sie wieder nach Berlin geht.
Wir haben im letzten Jahr in Berlin nach einer Wohnung gesucht und das war echt nervig. Wir wollten irgendwas. Man hat eine Vorstellung vom Leben und dann will man dieser auch gerecht werden. Heißt zum Beispiel, wir wollten ein Zimmer mehr, wollten unbedingt einen Parkplatz haben und so weiter. Ne? Da hat man erstmal seine Zielsetzung. Und das Ding ist, rein psychologisch, sobald du dir vorstellst, ein drittes Zimmer zu haben, das zu belegen und dein Auto in die Einfahrt zu parken, wo du dein Auto parkst, bist du schon in deinem Kopf dort. Heißt, du bist schon zu weit. Du kannst nicht mehr zurück, du musst es erledigen. Und in Berlin hat sich das nicht mehr ergeben. Das heißt, wir haben gesagt, Brandenburg ist blöd, weil ob wir jetzt 2 Stunden nach Berlin fahren oder gleich wegziehen, dann ziehen wir gleich weg. Und dann haben wir genau das, was wir wollten, genau so, wie ich es haben wollte, haben wir jetzt gerade hier. Und es ist richtig schön. Es ist mega ruhig, Vogelzwitschern ohne Ende. Ich hab das Gefühl von äußerlichem Stress gar nicht mehr gehabt seit 9 Monaten. Also, Leute, die sagen, dass sie hier im Verkehr stecken, ist in Berlin normal, also normales Autofahren. Hier sagen sie zu einem Stau bei 60 km/h, das ist so für mich schleichender Verkehr, ist ganz normal, ist okay, dann nehmen wir in Kauf. Aber tatsächlich haben sich zum Beispiel, wir haben jetzt das eine Zimmer mehr beispielsweise und trotzdem verbringen wir die meiste Zeit zusammen. Also wir haben ein Zimmer nur mehr zum Putzen beispielsweise oder zum Einstauben und gewisse Illusionen, die man sich selbst erzeugt hat, die man selbst kreiert hat, passen einfach nicht mehr so zueinander. Ne? Also man hat jetzt zum Beispiel seinen Standard nochmal wieder verändert, umdacht, neu reflektiert und darauf bin ich auch stolz und froh, weil wie viele Menschen haben mir geschrieben, beispielsweise auch, dass es hier ruhiger ist, langweiliger, ja. Die Läden schließen früher und so weiter. Die meisten sagen dann, ja, hätte ich dir auch vorher sagen können, wo hättest du nicht umziehen brauchen? Wir wollten umziehen. Wir hätten es so oder so getan. Das geht nicht darum, dass ich von der Erfahrung anderer leben wollen würde. Ich habe hier so viele wertvolle Menschen kennengelernt. So viele Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, wo ich sagen werde, schade. Und dieses Schade erzeugst du doch nur, wenn du was machst. Und wenn ich jetzt ein Jahr in Berlin wäre, was wäre denn passiert? Also im Durchschnitt lernst du weniger Menschen in dem gleichen Ort kennen wie an einem neuen Ort. Und dann haben wir gesagt, ey, warum nicht zurück nach Berlin? Eigentlich wollten wir gar nicht wegziehen. Eigentlich wollten wir nur was anderes haben. Also vielleicht, meine Freundin und ich wir sind seit 9 Jahren knapp zusammen und wir hatten noch keinen Urlaub zusammen. Also deswegen, wir wollten einfach mal was Neues haben. Das haben wir gehabt. Und andere sehen da auch den Stress beim Umzug. Und wir sehen uns einfach, das ist einfach nur ein Mietwagen, den du dir holst. Du räumst da in 3 Stunden deine Sachen ein und wieder aus. Dinge sind nicht so schwer, wie man sich sie denkt oder spricht.
Vor allem, wenn man seine ganzen Medaillen und Pokale nicht aufhebt.
Hier ist nichts. Siehst du, diese Wand ist der Durchschnitt bei uns. Wir haben kein Bild an der Wand. Wir haben eine Couch, einen Esstisch, da ist ein Fernseher, wo Netflix drauf läuft. Und wir haben ein Arbeitszimmer mit Dokumenten und Schreibtisch. Und das war's. Und ein Bett. Ja, und die Küche ganz normal halt. Aber wir sammeln nichts, wir lagern nichts, da ist nichts aufgestaut. Ich bin auch kein Minimalist oder sowas, ne? Wir leben einfach so. Ja, du musst nicht jedem Kind einen Namen geben. Es ist einfach, die funktionieren so. Das ist super.
Ja, finde ich cool. Ja, finde ich sehr, sehr sympathisch. Cool. Und jetzt geht's dann zurück nach Berlin. Freust du dich auch darauf? So.
Ja, die Freude ist tatsächlich eher, dass ich meine Menschen, mein Umfeld wieder habe. Das sind Freunde, die ich auch, wo ich sage, die stecken voller Energie, voller Mehrwert für mich, genauso wie auch umgekehrt. Also das ist wirklich, der Ort ist egal. Du kannst überall glücklich werden. Ich war jetzt in Spanien und Portugal und denke mir, ich könnte auch leben.
Ja.
Also wenn du abhängig bist davon, wo du lebst, dann liegt es vielleicht nicht am Ort. Dann liegt es vielleicht an einem selbst. Also.
Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Oh ja, das hatte ich auch schon immer wieder, diese Erkenntnis, auch wo ich jetzt war, ja auch mit in Portugal und in Alicante und so. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn du als Mensch irgendwo ja mit dir selber im Reinen bist, glücklich bist, an sich auch nicht viel brauchst, ja, um glücklich zu sein, so, weil das gibt's halt nicht durch Dinge irgendwie im Außen, sondern das findet bei uns innen statt, so, ne? Dann kannst du halt echt überall super gut aushalten. Da fand ich jetzt zum Beispiel auch Portugal, wo ich mir dachte, ach ja, oh ja, hier könnte man jetzt bleiben, ist schon.
Aber das ist, guck mal, wenn du 2 Wochen lang dort bist, freust du dich auf dein Bett.
Voll.
Und dann bist du wieder da und dann bist du 2 Wochen da und denkst dir so, wenn es jetzt woanders hingehen könnte, wäre es auch nicht schlecht. Und deswegen, beispielsweise, wir zahlen hier auch viel, viel mehr als wieder in Berlin. Aber wir wissen, dass wir günstiger in Berlin wohnen, dass wir öfter reisen können. Also wir sind ja nicht blöd, wir haben aus den unseren Fehlern gelernt. Denn lieber sind wir nicht an einem anderen Ort in Deutschland, sondern haben einen Puffer, wo wir vielleicht öfter mal reisen können.
Richtig gut, also kann ich sehr, sehr gut verstehen, hey. Und dieser Wandel, das sage ich auch immer, Wandel und Veränderung, das ist an sich auch total normal und total wichtig, ne, für uns Menschen. Und ich finde es auch wertvoll, wenn man da ja so ein bisschen diesen Output liefert, dass die Leute sich dem auch nicht verschließen sollten und das ganz normal ist, Veränderungen, und man da einfach offen sein darf und neugierig bleiben darf, und dann macht es echt Bock.
Es geht darum, Dinge zu erleben. Es geht nicht darum, Dinge zu hören. Weil wenn du dich wirklich, also mir kann keiner zwischenfunken. Wir haben, also ich habe so viel Drang zu erledigen und zu tun, deswegen sage ich, mein Geist ist zu weit. Mein Körper ist noch ein bisschen erschöpft. Ich würde so viel tun. Ich mache beiläufig mal so 20.000 Schritte am Tag beim Spazierengehen. Und das mache ich überall, wenn es ist mir egal, wo es ist. Es ist einfach, weißt du, wenn du nicht mal diesen neuen Weg nach links gehst, wirst du nicht entdecken, was dort ist. Und ich will es nicht erzählt kriegen. Mir ist es egal, weil ich weiß doch, dass ich in meiner Denkweise vielleicht eh nicht den gleichen Geschmack habe wie jeder andere. Mir gefällt blau, dem anderen gefällt rot. Und wenn der dem rot gefällt, jetzt sagt, ich würde es nicht machen, ja, aber mir gefällt rot auch nicht. Also wer sagt denn, dass wir einer Meinung sind? Und ich würd die Zeit nicht zurückdrehen wollen, weil das gibt's nicht. Es gibt nur diesen jetzigen Moment und den kann man entscheiden, den kann man beeinflussen. Das ist das alles, was du tun kannst. Mehr kannst du nicht tun. Und das Leben wird schöner, wenn du das Leben auch wirklich ausdehnst, wenn du das Maximum da rausholst und nicht den Kalender füllst, sondern dich erfüllst, ne? Dass du tu Dinge tust, die dir wirklich gut tun und Spaß machen.
Oh, richtig gut, ja, volle Kanne. Aldin, du hast jetzt auch vorhin kurz gesagt, Thema so Alltag. Also da blicke ich gern auch immer mal rein mit den Leuten, die interessiert es auch immer sehr. Also nimmst die Leute ja auch mit durch die Stories, aber gib uns vielleicht einfach mal so einen Einblick in deinen Alltag. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lebt ein Aldin so seinen Tag?
Also wenn du mich jetzt fragst, als du mich gefragt hast, war ich bei erster Mahlzeit, Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout, also mein Diät-Brain ist gerade noch voll am Arbeiten. Also in der Diät bin ich absolut funktionell. Du kannst dann mit mir erst ab irgendwann mittags planen, aber ab nachmittags nicht mehr, ja. Aber ein ganz normaler Aldin, wie er funktioniert, eigentlich stehe ich morgens früh auf. Ja, starte meinen Tag so gut wie möglich mit einem Spaziergang, weil das ebnet mich so ein bisschen. Und außerdem mache ich dann viele Dinge am Handy. Und ich denke, wenn du am Handy bist, dann ist immer so, okay, die erste halbe Stunde Spaziergang ist am Handy. So Nachrichten beantworten, Stories machen, Stories bearbeiten, die Texte dazu schreiben. Und die letzte halbe Stunde ist Spazierengehen, nur noch Natur. Und so ist sozusagen Arbeit und also sozusagen, was heißt Arbeit? Auch den Leuten das zurückzugeben, was sie verdienen, und zwar eine Antwort, das Mindeste. Und dann geht es nach Hause, frühstücken. Und dann sitze ich meistens am Laptop, mache entweder dann irgendwas, beantworte Mails oder sowas, ne? Noch irgendwas Arbeitstechnisches noch weiter. Und ja, meistens plane ich meine Trainings um mittags herum. Also, wenn du mich wirklich im Training antreffen willst, 11, 12 Uhr jeden Tag. Das ist so meine Zeit, weil da ist niemand. Da sind die meisten Leute in der Mittagspause. Und dann gegen Nachmittag hin, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin wäre, da ist mein ganzer Freundeskreis in Berlin ist auch flexibel, heißt entweder selbstständig, haben einen eigenen Laden oder sowas. Und da kann man sich halt immer treffen. Hier in Baden-Württemberg beispielsweise habe ich kaum selbstständige Kontakte, die alle arbeiten und die alle arbeiten auch wirklich zur gleichen Zeit. Also das ist wirklich hier kannst du das Leben wesentlich leichter vorschreiben als in Berlin. In Berlin kannst du um 3 Uhr morgens noch einen Burger essen gehen. Und hier macht der Dönerladen schon um 21 Uhr sauber. Und das ist schon schwierig. Also das hemmt mich schon, weil meine Freunde, wenn ich deren Stories schaue, sind um 23 Uhr noch im Café. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das ist dieses weiter Sozialisierende und nicht nur nach Terminkalender, ne, nach Uhrzeit. Aber im Grunde genommen, ich plane nichts, ich lasse einfach flowen so.
Richtig geil. Auch, dass du das Training, dass du da halt die Flexibilität hast und die dir auch natürlich nimmst, ne, dass du da einfach ins Training kannst, wann eben deine Trainingszeit ist, wo du am meisten Leistungen abliefern kannst und so weiter. Ne? Ist es dann auch so, Aldin, dass du von dem Ganzen sehr gut frei und selbstständig leben kannst, oder?
Ja, also ich lebe seit, also schon seit der dieses Influencer-Dasein ist quasi das, was mich ausmacht. Sorry, hier wird gerade gearbeitet irgendwie. also dieses Influencer-Dasein begleitet mich, seitdem ich Amateur bin, seitdem ich angefangen habe mit dem Ganzen. Und der Support von der Community ist immer da gewesen. Dementsprechend ermöglicht mir das auch diese Flexibilität und auch die ganzen Coachings nebenbei und sowas natürlich, ja.
Ja, richtig schön. Hey, mega. Jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung zu den Zuschauerfragen auch, Aldin. Und da waren einige, aber ich suche jetzt mal so ein paar schöne raus. Und zwar Thema Mindset. Das hat man jetzt auch schon ein paar Mal und man merkt einfach, dass du da auch schon beginnend deine Worte dazu auch sehr viel aktiv machst, auch ja, an Menschen generell interessiert bist, aber halt dann auch an deiner eigenen Person, was ich auch immer sehr, sehr wertvoll finde. Ja, was machst du denn alles so für dein Mindset?
Also, ich habe wirklich viel, viel, viel Arbeit geleistet darin. Das Ding ist, ich hatte in der Schulzeit, und darüber habe ich auch selten gesprochen, von der ersten bis zur 10. Klasse eigentlich kaum wirklich richtige Freunde. Wurde von der ersten bis zur 6. Klasse morgendlich vor der Schule auf den Boden geschmissen jeden Tag. Also tatsächlich war ich das Opfer von Mobbing, ja, also fast durchgehend. Dann, als es in die Oberschule ging, dachte ich, es wird besser, weil man eine andere Schule hat, wurde viel schlimmer. Und das war schwierig für mich. Und dadurch, dass ich, also niemand wusste davon, auch meine Eltern nicht. Ich konfrontiere sie damit heute noch und die checken, also die haben das nicht mal gecheckt, nicht mal ansatzweise. Ich kam in der Grundschule nach Hause, habe geweint, fast täglich. Und irgendwann kreieren sich durch diese ganzen Muster halt auch Krankheiten im Kopf, ne? Also so wie so eine Art Psychosen, ja. Und früher war ich auch, hatte wirklich so eine Art Zwangsstörungen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich werde verfolgt. Sowas wie eine Paranoia. Habe mich jedes Mal umdrehen müssen beim Laufen. Wenn es jetzt zum Beispiel 20 Uhr war und dunkel wurde, konnte ich keine 50 Meter laufen, ohne mich 30 Mal umzudrehen. Und dementsprechend, als ich dann so gegen erwachsen wurde, ja, 19, 20, habe ich gemerkt, ey, du hast abends einfach kalte Füße im Sommer. Ich hatte keine Fingernägel, ich habe die abgeknabbert bis zum Gehtnichtmehr. Ich hatte keinen richtigen Mundraum mehr, weil ich mir den Mundraum abgeknabbert habe. Und irgendwas hat nicht gestimmt. Und wie hilft man sich? Ja, was machst du? Und irgendwann habe ich dann durch Zufall halt die Buchwelt für mich entdeckt. Ich habe dann angefangen, sehr, sehr viel Selbsthilfe zu lesen, um mir zu helfen, um zu schauen, wo liegt das Problem, wo liegt die Lösung. Und ich wollte nicht nur die kosmetischen Ursachen lösen, sondern das Problem bekämpfen. Und tatsächlich habe ich dann über mehrere Bücher von oberflächlicher Selbstreflexion, Affirmation bis hin zu richtigen Universitätsbüchern. Ich habe mein Abi abgebrochen, mein Studium ebenfalls. Also ich bin absolut ungelehrt, was das angeht. Ich habe eine Konzentrationsschwäche des Grauens, die auch nicht von nirgendwo herkommt. Bin zwar vielleicht ein bisschen redegewandt, aber in der Schrift konnte ich mich nie mitteilen. Das war immer so mündlich 1, schriftlich 6. Ich war so einer. Und ich musste mir helfen. Ich hatte wirklich richtig Probleme im Kopf. Und dadurch habe ich irgendwann gelernt, dass ich nicht das Problem bin, sondern dass ich einfach nur das, was ich habe, anders für mich nutzen muss. Also quasi, ich habe andere Stärken. Ich bin nicht schlecht. Ich war nur nicht, habe nur nicht mit dem gearbeitet, was ich hatte, was ich gebraucht habe. Und das war ein bisschen mehr Energie im Kopf. Und durch diese mentale Weiterentwicklung, vor allem ist es dieses Schaffen eines Selbstbildes. Wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, dem es nicht gut geht, und das habe ich vorhin schon getan, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber spreche, dass wenn du weißt, dass du dir deine Wohnung aussuchst und du weißt, sie wird 3 Zimmer haben und du richtest sie schon ein und du siehst dich, wie du sie einrichtest, dann bist du schon fertig. Dann bist du schon auf dem Weg dorthin. Und wenn du jetzt anfängst, dir etwas genau das Gegenteilige zu tun, irgendwas ist nicht gut und du baust dir das Bild zu Ende, wie etwas richtig schlecht wird, dann wird es nicht besser. Deswegen, man muss, das Wort positiv kommt aus dem Lateinischen ponere, bedeutet legen, setzen, stellen. heißt, positiv denken bedeutet, du musst es dir so zurechtlegen, wie du es willst. Du hast quasi die Perspektive zu wählen. Es klingt richtig blöd, aber du kannst aussuchen, was du denkst und wer du bist. Und was du denkst, das bist du. Und wenn du anfängst, die richtigen Muster zu entwickeln und die richtigen Denkweisen und die richtigen Fortschritte chronologisch, dann kriegst du es auch hin, ein positives Leben zu führen. Und ich schwöre euch, bei allem, was mir lieb ist, mir ging es schon richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich schwöre euch ebenfalls, mir geht es gerade richtig, richtig, richtig gut. Und sobald es mir mal nicht gut geht, weiß ich, wie es mir wieder gut geht. Und ich hatte eine relativ gute Depression vor einem halben Jahr. Und es hat mich ungefähr 1,5 Monate gedauert, bis ich da rauskam. Und dachte mir so, alter Schwede, wie hast du das gemacht? Und dann muss man schon sagen, ey, krass, das war schon Gehirntraining.
So geil, dieses Selbstcoaching dann. Das ist halt einfach auch dann diese jahrelange, ja, dieses Einlesen, dass du dich damit beschäftigst, mit dir selber und den Sachen auf den Grund gehst. Und finde ich einfach nur sowas von stark. Und ich kann mir vorstellen, dass du eben auch Leute, was du auch vorhin sagtest, die jetzt halt ja rein von dir auch gecoacht werden wollen, weil sie sich körperlich transformieren wollen. Ich denke aber, die werden da ganz, ganz viel einfach auch auf der mentalen Ebene mitnehmen. Das ist einfach zwangsläufig, so sage ich jetzt mal. Ne? Finde ich richtig stark. Da kam auch eine Frage, vielleicht so zum Thema Routinen, dass du ja einige Routinen hast. Wie hast du am besten dir Routinen angeeignet?
Also Routinen sind etwas, was dich stützt auf deinem Weg. Heißt Dinge, die dir gut tun sollten. Und man sagt ja, Repetition is the mother of skill. Heißt, Wiederholungen bauen einfach Fähigkeiten auf. Und Routinen sind genau dafür da. Du stehst morgens auf, gehst spazieren. Heißt, du ziehst deine Schuhe an, bist bereit, etwas zu tun, was dir gut tut. Schritte sammeln, frische Luft schnappen, deine Augen mal ein bisschen nach links und rechts zu bewegen, statt nur geradeaus. Das Gehirn bewegt sich dabei auch. Es werden neue Synapsen geknüpft. Es passiert so viel durch so viel Kleines. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass jeder Kilometer mit einem Meter anfängt. Und wenn du diese Art und Weise, jede Routine schätzt und respektierst und bewusst aufbaust, einfach nur sagst, was ist mein Ziel, wo lang möchte ich laufen, wie muss der Schritt aussehen, und du machst den Schritt jeden Tag, dann hast du eine Routine. Also mein Tag ist meine Routine. Ich weiß gar nicht, wie man sie aufbaut, weil sie schon so integriert ist, als wäre sie nicht da. Aber was die Leute meistens als schwierig empfinden, ist den Fakt, eine Routine zu starten. Zum Beispiel, ich möchte morgen früh aufstehen und spazieren gehen. Stehen morgens auf, sind müde, legen sich wieder hin. Und wie ich schon gesagt habe, du musst dich schon in deinem Kopf auf dem Spaziergang sehen, weil dann bist du schon so weit, dass du gar nicht mehr anders kannst. Und das musst du regelmäßig tun, weil dadurch entwickelt sich die Fähigkeit eben. Und das prägt einen, und das baut das eben auf. Und man denkt sich so, oh, das klingt so leicht, aber ja, es ist es. Und viele haben auch immer das Gefühl dass sie vielleicht ihrer Zeit nicht ganz voraus sind. Ich sage immer, ich bin zwar 29, aber ich sage, ich bin 9-Jähriger. Ich habe mit 20 aufgehört, Kind zu sein. Ich habe mit 20 aufgehört, mich nach Paradigmen zu richten und mich auch Gesellschaften zuzuwenden, die mir gar nicht gut tun. Habe Freunde abgekapselt, die ich Freunde genannt habe, weil ich nicht wusste, was Freunde sind. Ne? Du hast die Definition von Liebe nicht verstanden. Du hast gar nichts kapiert. Und jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich das, was ich habe, und andere haben mehr. Sind aber 6, 7, 8 Jahre jünger. Ja, und? Es ist nicht dein Weg, es ist nichts, womit du vergleichen kannst. Deswegen solltest du mal bei dir anfangen, alles andere vergessen. Niemand spielt in diesem Moment eine so große Rolle wie du selbst.
Ja. Boah, richtig, richtig stark, hey. Es kam auch noch, was du vorhin meintest, die Frage dazu, bezüglich deinem eigenen Erscheinungsbild und wie du damals vor vielen Jahren all dem dich gesehen hast, dich gefühlt hast, ob du eben Phasen hattest, in denen du dich als zu schmal gesehen hast und auch die Frage noch dazu, ob das auch jetzt in der heutigen Zeit immer noch mal der Fall ist.
Wenn dich dein älterer Bruder, der immer Sport gemacht hat, 10 Jahre lang mit Hühnerbrust bezeichnet, dann glaubst du dir das irgendwann. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ich lief da so wie ein Schmalhans rum und habe meine Arme überall angespannt, wo ich konnte, weil ich dachte, das wäre krasser oder cooler. Ich hatte sehr, sehr stark zerstörte Selbstwahrnehmung, aber ich habe 12 Stunden meines Tages vor dem PC verbracht, hatte kaum menschlichen Kontakt und wusste nicht, wie man sich sozial verhält. Ich hatte bis zu meinem, wie gesagt, bis zu meinem 19. Lebensjahr oder so noch nie über mich gesprochen. Mit niemandem. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte ganz andere, ich hatte meine Probleme waren so groß, da war meine Selbstwahrnehmung nur ein Teil davon. Also man kann sich vorstellen, dass wenn alles nicht funktioniert, dass auch definitiv die Selbstwahrnehmung irgendwo hinterherhängt. Aber ich habe, als ich mich weiterentwickelt habe im Kopf, es war so ungefähr vor, sag ich mal, ich trainiere jetzt seit schon 11 Jahren oder so, aber nach 3 Trainingsjahren habe ich schon gesagt, bin zufrieden mit mir selbst. Und ich bin immer noch zufrieden mit mir selbst. Mit jedem Kilogramm mehr werde ich nicht zufriedener. Ich bleibe zufrieden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn du dich immer besser fühlst, wenn du breiter wirst zum Beispiel, dann wirst du ja irgendwann nicht mehr zufrieden, wenn du dünner wirst. Deswegen, wichtig ist nicht, was ich war, sondern was ich bin. Und ich bin zufrieden.
Richtig, richtig schön. Mega. Also auch, was ich dich gerne auch noch fragen will, Aldin, ist, du hast es jetzt vorhin gesagt mit dem Thema Abitur und Studium und Abbruch und ist ja in der Gesellschaft auch immer so ein Thema, irgendwie das, ja, die Frage, die mir jetzt kommt, so, hat dir das irgendwelche Probleme gemacht bei deinem Weg so? Oder sagst du, nee, es war an sich wirklich genau richtig und gut so für dich, weil du in diesem, ich sage jetzt mal, deutschen System, was es so gibt eben an Schulsystemen und so, auch an sich gar nicht weitergekommen wärst so wirklich für dich. Weil da bin ich zum Beispiel der Meinung, ne, ich war auf einer Montessori-Schule so und das ist für ein geiles Schulsystem. Also ich finde es toll und es war für mich auch sehr richtig und wichtig so und sehe halt bei anderen Schulsystemen manchmal schon auch das Thema, dass ich nicht weiß, ob ich meine Kinder da gerne auf die Schule tun würde.
Guck mal, die Frage, die man sich stellen muss, von allem, wovon wir gerade gesprochen haben, wie oft kam das Thema Schule in einen positiven Zusammenhang? Also Bildung ist eine Sache, aber mich hat es ab einem gewissen Punkt nicht gefördert, nicht gebildet. Also mir hat mehr gefehlt. Mir hat mehr Zuwendung gefehlt. Nicht nur von der Schule, auch von allgemein. Also ich bin einfach komplett wie übersehen worden, so gefühlt. Was okay ist, weil am Ende ich bin tatsächlich, ich glaube dran, Dinge müssen passieren, ja. Und ich bin nicht nachtragend, bin niemandem sauer oder so. Aber ich könnte ja jetzt noch zur Schule gehen. Aber also ich mach's ja nicht. Und deswegen, nichts ist ja zu spät, ne? Ich hoffe, es ist echt nicht zu laut hier, weil ich weiß nicht, warum die hier jetzt gerade rumschlagen müssen.
Nee, du, alles gut. Man hört dich immer noch gut, ja.
Okay, also wie gesagt, ich denke, es gibt gute Lehrer. Und wenn du gute Lehrer hast, ist alles in Ordnung.
Ja, richtig gut, hey. Dann auf jeden Fall vielleicht noch die Frage, wie der Übergang für dich damals war von den Klassen. Ich glaube, die kommt auch von einem Athlet, der in der GNBF ist und sich vielleicht interessiert, zur NPC zu gehen. Also wie war das für dich damals?
Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Also einfach reingeflowt, so.
Ja, toll.
Ganz easy.
Sehr, sehr gut. All die und die anderen Fragen, die haben wir eigentlich weitestgehend bearbeitet im Podcast. Sehr, sehr viel zum Thema Training noch und zu deinem Mindset eben. Und da glaube ich, sind wir echt tief drauf eingegangen. Es war wirklich für mich auch jetzt ultra, ultra bereichernd. Und ich glaube, für viele da draußen auch. Und was ich immer noch mache, Aldin, ist, bevor wir gleich sagen, also den Werbeblock einbauen, wo die Leute dich finden und supporten können, vorweg noch. Es waren ultra viele Botschaften und Messages dabei. Trotzdem möchte ich dir auch die Frage stellen, wenn du jetzt quasi hier an die Bodybuilding-Welt, die ja zuhört, wenn du ein weißes Plakat hast, was die ganze Welt sieht, so was steht da drauf?
Haltet mehr zusammen. Supportet einander. Ich glaube, wir brauchen mehr miteinander als gegeneinander, mehr füreinander als Feindschaften oder Beef oder sowas. Ich kann es nicht mehr hören, ich könnte kotzen. Seid Freunde.
Sehr geil. Das gefällt mir total. So, und alle Freunde, die da gerade zuhören, wenn ihr den Aldin nämlich supporten wollt, Aldin, dann sagt denen mal, wie das funktioniert.
Könnt ihr gerne tun auf Instagram. Aldin_Aliagic ist mein Instagram. Und YouTube ebenfalls, Aldin Aliagic. Ansonsten, ja, das ist.
Mega cool. Und ich werde es auch einblenden in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann teilt sie gerne mit euren Freunden in der Instagram-Story. Und ja, lasst uns Liebe da. Und Aldin, ganz, ganz lieben Dank. Die Zuhörer verabschieden wir an der Stelle mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke dir für die Möglichkeit. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.